Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Alles para, dem neuen Podcast über Para- und Special-Sport. Philipp und Dorian, wir sind zurück. Zweite Folge und wir haben direkt was Neues, eine neue Aufnahmesituation, durch Corona natürlich auch bedingt. Kurz nach Weihnachten haben wir uns dann aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, von zwei verschiedenen Standorten zu senden bzw. aufzunehmen. Also einmal aus Köln-Ehrenfeld und einmal aus der Kölner Südstadt, Philipp.
Ja, es ist so nah und doch irgendwie getrennt, ne? Heute bei uns zu Gast ist jemand, der ist auch eigentlich gar nicht so weit weg. Da wollten wir uns eigentlich im Wohnzimmer treffen. Aber gut, es spielt leider nicht
das
Karten.
Das war auf jeden Fall der Plan, genau. Wir wären am liebsten nach 30 Kilometer über die Autobahn in den Süden gefahren, nach Bonn. Da sitzt nämlich unser heutiger Gast. Und zwar ist das Annika Zein, amtierende Handbike-Weltmeisterin, ehemalige sehr, sehr, sehr erfolgreiche Rollstuhl-Basketball-Nationalspielerin. Um da jetzt mal nur einen Titel zu nennen, Paralympisches Gold 2012 in London. Das kann sich schon mal sehen lassen. Aber auch Paralympics-Sieger essen sich an Weihnachten dick und rund. Annika, wie viel gab es zu essen und rollt sich der Rollstuhl jetzt ein bisschen schwerer so nach den Festtagen?
Also es gab definitiv sehr gutes Essen, aber es gab auch Training an Weihnachten. Insofern habe ich mich nicht rund gegessen und als Ausdauersportler ist es ja sowieso so, dass man eher gucken muss, dass man genug isst, um halt schon auch sein Gewicht zu halten und dementsprechend ist es jetzt kein Problem. Mich bewundern immer alle, wie viel ich essen kann und halt nicht so aussehe. Aber ich habe mich gefreut, viel zu essen. Also gestern zum Beispiel bin ich nochmal 100 Kilometer auf der Rolle gefahren und danach war dann abends nochmal Essen bei meinem Bruder und hat sehr gut geschmeckt und war ein sehr schöner Abend.
Aber dann schmeckt es ja gleich doppelt besser eigentlich, ne? Wenn man das Training vorher hatte und dann sagt, jetzt kann man sowieso reinhauen, oder nicht?
Ja, das stimmt. Und dann denkt man sich auch, man hat es sich ja verdient.
Ist aber auch übrigens auch meine Ausrede natürlich immer, ne? Als Leistungssportler muss man einfach viel essen. Das sage ich auch immer allen, wenn ich da am Teller reinhaue wie ein Irrer. Wie ist das denn mit Trinken? Also zum Beispiel mit Alkohol trinken in dem Fall. Darfst du da auch mal anstoßen? Darf mal Eierlikörchen getrunken werden oder ist das nicht drin?
Nee, Eierlikör würde ich jetzt eher nicht trinken. Generell trinke ich auch nur zu ganz besonderen Anlässen jetzt mal einen Sekt oder so. Alkohol trinke ich nicht, weil ich denke mir halt, dann müsste ich auch nicht so viel trainieren, wenn ich das Ganze dann wieder so durch Alkohol kaputt mache. Klar, also zu besonderen Anlässen, jetzt bei besonderen Erfolgen, wenn die Saison vorbei ist oder wenn jemand Besonderes heiratet, klar, dann trinkt man auch mal einen Sekt oder so, aber jetzt nicht regelmäßig.
Du bist aber ja schon jemand, der auch gerne sehr viel selber kocht und backt, jetzt auch an den Feiertagen oder hast du dich dann bekochen lassen, wenn du sowieso dann 100 Kilometer täglich noch fährst?
Ich habe mich tatsächlich viel bekochen lassen und zwar ist mein jüngerer Bruder ein sehr, sehr guter Koch, also jetzt nicht beruflich, sondern quasi als Hobby, ein Hobbykoch. Und es steht dann immer sehr, sehr gerne in der Küche an Weihnachten und zaubert uns da ganz tolle Menüs.
Und wann kochst du?
Also ich koche natürlich sehr gerne für mich selber und probiere da einfach gerne Sachen aus, die halt gesund und nährstoffreich sind und die danach koche und das macht mir Spaß.
Hast du jetzt vielleicht mal dann für die Hörerinnen und Hörer irgendeinen guten Tipp, wenn man sagt, man will was kochen, was einen richtig lang über den Tag bringt? Also ich kenne nämlich immer nur Porridge, also Haferschleim quasi, wo immer gesagt wird, ja, da kann man, danach kann man Marathon laufen oder sonst was. Hast du da mal irgendwas anderes, dass man nicht immer so ein Brei isst? Also ich mag das eigentlich, aber trotzdem.
Also bei mir gibt es auch jeden Morgen Porridge. Ja. Das hält wirklich gut satt. Ansonsten ist es halt einfach wichtig, komplexe quasi Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Also jetzt nicht unbedingt aus weißem Mehl, also so die typischen weißes Brot oder Toastbrot oder so, sondern halt eher die komplexeren Kohlenhydrate aus, ja, in Anführungszeichen dunklem Mehl oder Vollkornreis. Aber da muss natürlich auch jeder gucken, was man halt gut vertragen kann.
Du hast es angesprochen, Leistungssportlerin, nur um das nochmal kurz für alle zu verdeutlichen. Vierfache deutsche Meisterin im Rollstuhlbasketball, vierfache Pokalsiegerin, fünfmal Europameisterin, viermal bei den Paralympics, zweimal Silber, einmal Gold gewonnen. Seit letztem Jahr Weltmeisterin im Handbike, und das alles nach einem Reitunfall im Alter von 14 Jahren, über den wir später im Laufe des Gesprächs dann auch noch reden möchten. Und jetzt ganz frisch im Trophäenschrank bist du gewählt worden, nicht alleine, bist du Teil des Parasportteams des Jahrzehnts mit der Frauenrollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch dazu. War das in so einem Jahr wie 2020, was von Corona geprägt war, dann so auch dein sportliches Highlight, wo es wenig Wettkämpfe gab?
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Das war natürlich schon was, wo ich mich wirklich drüber gefreut habe. Wir waren natürlich auch als Mannschaft über viele Jahre erfolgreich und dann ist es halt auch schön, wenn das halt so anerkannt wird und uns so viele gewählt haben. Insofern war das auf jeden Fall ja eins der Highlights des Jahres. Aber ich meine, wenn ich auch so über das Jahr an sich nachdenke, klar war das ein ganz, ganz schwieriges Jahr, aber es lassen sich schon auch immer positive Dinge in dem Jahr finden.
Wie sehr kam die Erinnerung auch noch mal hoch, als dann die Ehrung war? Weil es ist ja immerhin dann doch jetzt schon 8 Jahre her gewesen. Dieser größte Moment, weshalb ihr quasi zu dieser Mannschaft gewählt wurde, nämlich der Goldmedaillengewinn 2012 in London bei den Paralympischen Spielen. Erinnert man sich da noch so an jede Sekunde auch und so?
Ja, also ich habe da schon unheimlich viele Erinnerungen an London. Das ja, waren für mich so nicht nur, weil wir Gold gewonnen haben, aber auch wegen dem ganzen Drumherum waren es schon so die schönsten Paralympischen Spiele bisher. Und aber ich meine, dass wir halt Parasportteam des Jahrzehnts wurden, das ist ja jetzt nicht nur abhängig von London, sondern man muss halt ja wirklich sagen, wir waren über so viele Jahre, standen wir in jedem internationalen Finale. Also Jahr um Jahr waren wir im Finale bei Paralympics, bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften und halt diese Konstanz. Also ich glaube, da gibt es halt nicht viele Teams, die das halt geschafft haben, über so viele Jahre halt so lang erfolgreich zu sein. Und ja, das ist halt auch schon was, wo ja wir alle sehr stolz drauf sind. Und da muss man auch auf jeden Fall nicht nur die Spielerin erwähnen, sondern halt der Erfolg war vor allem unter unserem Trainer Holger Glinicki, der uns halt über Jahre lang super gut gecoacht hat. Und ja.
Und man kann aber schon auch sagen, dass du zentraler Bestandteil von diesem Team warst, ne? Du warst im Prinzip durchgehend mit dabei bei den Paralympischen Spielen seit 2004 immer mit dabei gewesen, über 380 Länderspiele gemacht. Was hat dich zu so einem wichtigen Bestandteil von diesem Team gemacht, dass du im Prinzip unverzichtbar warst?
Naja, also ich meine, ich habe natürlich immer hart trainiert und bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und habe ja durch konstantes Training mich da auf ein sehr, sehr gutes Niveau gespielt und mich dementsprechend dann halt, ja, wie du sagst, unverzichtbar für die Mannschaft gemacht. Das kommt aber ja auch nicht von alleine, sondern wie gesagt, es steckt halt harte Arbeit dahinter.
War das denn nach den Spielen 2008, wo ihr die Silbermedaille gewonnen habt, was geht da durch so ein Team an Motivation? Warst du auch mit die nach vorne Peitscherin dann 4 Jahre später, wo man dann merkte, jetzt geht's immer weiter Richtung doch ganz großer Wurf?
Ja, also da würde ich erstmal gerne noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar 2004 waren ja meine ersten Paralympics in Athen. Und da sind wir Vierter geworden. Und Vierter ist ja dann wirklich ein sehr undankbarer Platz. Also wir haben natürlich das Halbfinale gespielt, haben das Halbfinale verloren. Dann spielt man das Spiel um Bronze. Man hat also nochmal eine Chance, quasi trotzdem eine Medaille zu holen, verliert das Spiel dann aus. Das heißt, man geht mit zwei verlorenen Spielen aus dem Turnier raus. Und als ich dann bei dieser Medaillenzeremonie live dabei war und gesehen habe, wie die Teams die Medaillen bekommen haben, da habe ich für mich gedacht, okay, das ist was, was ich unbedingt erreichen möchte. Und das hat mir halt so richtig Motivation auch gegeben, alles dafür zu tun, dann 4 Jahre später eine Medaille zu holen. Und in Peking, das war dann schon so ein wirklich ein großer Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, dass wir da halt eine Medaille geholt haben. Und ja, es war die Silbermedaille, aber wir haben das gefeiert, als wäre es die Goldmedaille, weil das halt einfach ein Riesenerfolg war. Es hatte halt auch ja kein deutsches Team im Rollstuhlbasketball für eine ganze Weile lang eine Medaille bei Paralympics geholt. Also es war ein ganz, ganz toller Erfolg. Und ja, ich wusste nicht, ob man das halt noch toppen kann, und dass wir das dann halt in London geschafft haben, das war dann halt nochmal so ein riesengroßer Traum, der halt in Erfüllung gegangen ist. Als Sportler, ob olympisch oder paralympisch, man träumt halt davon, dass man mal das Größte erreicht, also Gold bei Olympia oder Paralympics zu holen, und dass wir das dann geschafft haben, das ja, ist immer noch so ein bisschen unglaublich, und da muss halt auch wirklich alles zusammenpassen, damit man so einen Erfolg dann halt einfach ja am Ende auch feiern kann.
Dann hast du noch eine ganz besondere Ehre, oder dir ist noch eine ganz besondere Ehre zuteil geworden bei der Abschlusszeremonie in Rio. Bei den Paralympics durftest du die Fahne reintragen ins legendäre Maracanã-Stadion. Nimm uns doch mal mit auf diese Meter rein ins Stadion, wo dann, ich weiß jetzt nicht genau, 80.000 Leute wahrscheinlich zugejubelt haben. Also das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes. Gerade halt im Maracanã-Stadion. Und ja, also es ist unbeschreiblich. Das kann man überhaupt nicht so in Worte fassen, was das für ein Gefühl war. Es war natürlich aber ja die Abschlussfeier, insofern kommt man dann halt alleine als Sportler rein. Das ist nicht wie bei der Eröffnungsfeier, wo man quasi dann das gesamte Team anführt. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Also gerade als Mannschaftssportler hat man ja das gerne das ganze Team bei sich. Und das war dann halt vorher so, dass man halt separat mit allen Fahnenträgern zusammengesessen hat und gewartet hat, dass man quasi einmarschiert oder fährt oder wie auch immer man das sagen möchte. Und das fand ich halt schon so ein bisschen schade, muss ich sagen, dass man dann halt so ein bisschen separat vom Team einfach war.
Ihr habt aber ja nicht nur, oder du hast nicht nur sportliche Ehrung bekommen oder eben so eine Ehre wie die Fahne reinzutragen, sondern auch, wenn man es so nennen will, vielleicht politische Ehrung. Du hast dich ins Goldene Buch der Stadt Bonn eintragen dürfen. Du hast das Silberne Lorbeerblatt der Bundesrepublik bekommen. Wie viel bedeuten dir solche Ehrungen? Weil sie ja auch für die Leistung sind, aber natürlich auf einer anderen Ebene als jetzt eine Medaille.
Letztendlich bekommt man das ja nur, weil man das Sportliche halt erreicht hat. Für das Sportliche kann man natürlich viel tun und trainiert natürlich viel. Und das andere, das sind dann sozusagen so Nebeneffekte davon. Und das ist natürlich auch schön, wenn man von anderer Seite auch diese Anerkennung bekommt. Aber das ist halt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, dafür trainiere ich jetzt, sondern ich trainiere dafür, um halt ja eine Medaille zu gewinnen.
Wir haben eben deine diversen Medaillen und Meisterschaften und Titel und so weiter und so fort aufgezählt. Da muss man ja mehrfach Luft holen, weil es eben so viele sind. Champions-League-Titel haben wir zum Beispiel eben komplett unterschlagen. Du bist eine absolute Spitzensportlerin und dadurch vielleicht auch Vorbild für Kinder und Jugendliche. Merkst du das? Wirst du nach Paralympischen Spielen auf der Straße erkannt? Merkst du, dass Kinder dich, ich sag's jetzt mal ganz übertrieben, anhimmeln?
Ja, also ich werde vor allem halt natürlich in der Heimat werde ich erkannt. Und generell ist es mir halt auch ganz wichtig, Kindern da ein Vorbild zu sein. Also es gibt diverse Schulprojekte, bei denen ich dabei bin oder dabei war, wo zum Beispiel dann Kinder mal die Erfahrung machen können, Rollstuhlbasketball zu spielen, also sich mal quasi in den Rollstuhl zu setzen und mal ja einfach zu erfahren, wie es ist, wenn man mal in so einem Rollstuhl drin sitzt, mal diese andere Perspektive zu bekommen. Und ja, sowas ist mir halt ganz, ganz wichtig. Und vor allem ist es mir besonders wichtig, Kindern, die eine Behinderung haben, da ein Vorbild zu sein und denen zu zeigen, dass man halt, auch wenn man im Rollstuhl sitzt oder wenn man eine Behinderung hat, dass trotzdem so viel im Leben möglich ist und dass man sich da keine Grenzen setzen sollte, sondern ja, immer offen für alles sein sollte und ausprobieren sollte und dass man ja ein ganz, ganz tolles Leben führen kann, egal ob man jetzt sportlich ist oder nicht. Es muss ja nicht im Sport sein, dass man irgendwie da seine Erfüllung findet, aber dass halt einfach eine Behinderung einen nicht davon abhalten kann und soll, ja, ein schönes Leben zu führen.
Hast oder hattest du denn Vorbilder?
Also ich muss sagen, dass mir haben ganz, ganz viele Rollstuhlbasketballer sozusagen geholfen, nach dem Unfall mit der Situation umzugehen. Also ich habe ja, als ich dann in der Reha war, das erste Mal Rollstuhlbasketball ausprobiert. Und das war für mich so wie so ein Riesenstein, der mir vom Herzen gefallen ist, zu wissen, okay, cool, man kann noch Sport machen, auch wenn man im Rollstuhl sitzt. Also ich war ja 14, ich war super sportlich, und hatte keine Ahnung davon, dass es die Paralympics gibt, dass man Sport im Rollstuhl machen kann. Als ich dann halt dieses Rollstuhlbasketballspielen zum ersten Mal ausprobiert habe, das war wirklich so eine riesengroße Erleichterung. Und dann haben auch meine Eltern mir geholfen, Verein zu finden, sodass ich dann, nachdem ich dann aus der Reha wieder zu Hause war, dann auch direkt anfangen konnte, Rollstuhlbasketball zu spielen. Und beim Rollstuhlbasketball habe ich dann einfach unheimlich viel von den verschiedensten Rollstuhlbasketballern gelernt. Also einfach praktische Dinge für den Alltag. Es können einem ja viele in der Reha irgendwie Ärzte oder Physiotherapeuten da viel erzählen und machen. Aber wenn man halt dann so Tipps von anderen Rollstuhlfahrern bekommt, das ist halt nochmal eine ganz andere Sache und das hilft natürlich sehr. Und genauso wie mir dann halt da viele Tipps gegeben wurden, genauso versuche ich dann halt auch entweder Kindern oder halt auch Menschen, die ja quasi frischen Unfall hatten, denen da so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben, sodass man dann den Alltag einfacher und besser bewältigen kann.
Wenn man Kinder heutzutage nach ihrem Basketball-Idol fragt, ist das vermutlich Dennis Schröder oder Dirk Nowitzki vor ein paar Jahren noch. Sind das auch Leute, denen du so nachgeeifert hast, jetzt zum Beispiel Nowitzki? Oder macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil er eben nicht im Rollstuhl gesessen hat und aus dem Rollstuhl auf Körbe geworfen hat?
Ich hatte tatsächlich auch die Chance, Dirk Nowitzki persönlich zu treffen. Und das werde ich auch nie vergessen. Und da.
Sie strahlt gerade übers ganze Gesicht, müssen wir dazu sagen, für die, die es nicht sehen können.
Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne daran, weil er für mich da nicht nur ja, gezeigt hat, dass er sportlich ein ganz großer ist, sondern er einfach auch menschlich für mich dann ganz großer war. Und ich habe da miterlebt, wie viele Leute irgendwie ihm noch Fragen stellen wollten und Autogramme haben wollten. Und seine Security-Leute haben schon gesagt, hier kommen, wir müssen weiter. Und er hat sich aber wirklich halt die Zeit genommen und mit allen noch kurz zu sprechen. Und es war nach London 2012 und er hat uns quasi auch zur Goldmedaille gratuliert und hat dann auch die Goldmedaille auch mal in die Hand genommen und sich angeguckt und hat halt quasi gesagt, ja, dass das halt ja so auch ein Traum von ihm gewesen wäre, den er quasi nicht erreichen konnte. Und ja, dass er da sehr stolz drauf ist, dass wir das geschafft haben. Und ja, also war ein richtig ja, schöner Moment, ihn da zu treffen.
Jetzt hast du eben schon gesagt, Rollstuhlbasketballer haben dir viele Tipps geben können, nachdem du neu in die Sportart quasi eingestiegen bist. Es ist ja auch eine Sportart, wo die Behinderungsgrade variieren können und man mit mehr oder weniger Einschränkungen diese Sportart trotzdem spielen kann. Es funktioniert ja nach so einem System mit Punkten. Findest du deswegen vielleicht sogar, dass Rollstuhlbasketball ja vielleicht so eine Art Musterbeispiel ist für inklusive Sportarten?
Ja, auf jeden Fall. Also Rollstuhlbasketball ist ein ganz inklusiver Sport und es ist ja zum Beispiel in der Bundesliga auch so, dass Frauen und Männer in einem Team spielen und das auch quasi über die Punkteverteilung aus diesem Klassifizierungssystem ausgeglichen wird, sodass das fair ist. Und dann spielen auch viele Spieler, die im Alltag gar nicht im Rollstuhl sitzen, setzen sich quasi für den Sport in den Rollstuhl. Da ist dann quasi der Rollstuhl das Sportgerät. Genauso wie andere sich aufs Fahrrad setzen, setzen sich die Athleten dann halt für den Sport in den Rollstuhl. Und das allein finde ich schon ja ein super Gedanken und quasi In unserer Gesellschaft, wenn man Leute nach dem Thema Rollstuhl fragt, wird das ja eher negativ angesehen und man hat negative Assoziationen mit einem Rollstuhl und denkt, okay, da sitzt man vielleicht mal drin, wenn man alt ist. Aber wirklich den Rollstuhl als Sportgerät anzusehen und sich quasi freiwillig da reinzusetzen, um Sport zu machen, das ja, finde ich schon eine tolle Sache.
Der gelernte Alles-Para-Hörer weiß, dass wir so ein, zwei Kategorien uns überlegt haben. Wir möchten gerne mit der ersten Kategorie jetzt auch bei dir starten, Annika. Und zwar heißt die Talking Tacheles. Da möchten wir Fragen stellen, die man möglicherweise sonst sich nicht so direkt traut zu stellen, wenn man jemandem im Rollstuhl zum Beispiel begegnet.
Talking Tacheles.
So, und zwar starten wir mal mit dieser Frage. Wir zwei können nicht so hundertprozentig nachempfinden, wie das ist, im Rollstuhl zu sitzen. Also kann man das beschreiben, was das für ein Gefühl ist? Wo kann ich noch pieksen und man spürt es? Wo kann ich pieksen und man spürt es nicht mehr? Kannst du das irgendwie verbalisieren?
Dazu muss man natürlich vielleicht noch sagen, dass du ja, ich weiß gar nicht, ob wir es eben schon gesagt haben, dass du ja quasi querschnittsgelähmt bist, ab einem bestimmten Wirbel abwärts. Genau, deswegen die Frage mit dem Pieksen.
Ja, genau. Also generell kann man das natürlich nicht immer über einen Kamm scheren, dass jeder Rollstuhlfahrer gleich ist, sondern natürlich gibt es ganz unterschiedliche Behinderungen, die dazu führen, dass man im Rollstuhl sitzt. Und bei mir ist es halt eine Querschnittslähmung, wie schon gesagt, und die ist bei mir komplett. Also es gibt komplette und inkomplette Querschnittslähmungen. Bei mir ist es komplett, das heißt, dass ich unterhalb der Lähmungshöhe gar kein Gefühl mehr habe und auch darunter keinerlei Muskelansteuerung mehr habe. Das heißt, ja, man könnte in mein Bein pieksen und es passiert nichts. Also ich spüre nichts. Das macht das Ganze für einen natürlich auch ja, so ein bisschen gefährlich, weil man muss halt immer gut drauf achten, dass man sich zum Beispiel keine Verbrennung holt. Also wenn ich ja jetzt zum Beispiel an einer heißen Heizung irgendwie sitzen würde und mein Bein kommt da dran, dann würde ich da halt keinen Schmerz spüren, aber die Verbrennung kann natürlich trotzdem entstehen.
Das erinnert mich an den Film Ziemlich beste Freunde. Den hast du vermutlich auch gesehen.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Wo die Pflegekraft anfängt, das festzustellen, dass man manche Sachen dann vielleicht nicht spürt und dann brühend heißes Wasser über die Person kippt. Ist dir da denn tatsächlich schon mal was passiert? Was jetzt vielleicht dann auch, wo man sich so denkt, oh, das war eigentlich gar nicht mehr lustig.
Ja, also schon allein in dem Film, da kriege ich zu viel, wenn ich diese Szene sehe, weil ich halt quasi ja die Auswirkungen kenne. Also es ist natürlich auch so, dass wenn man dann irgendwie eine Wunde oder so oder eine Verbrennung hat, dass es halt auch natürlich nochmal schlechter heilt, als jetzt, wenn man keine Querschnittslähmung hat. Und insofern ja, sollte man da möglichst wenig ausprobieren. Aber generell, klar, ich hatte schon viele kleinere Verletzungen an den Füßen, an den Beinen. Und das heilt dann natürlich auch.
Das klingt dann ein bisschen doof, aber also welchen Bezug hast du denn eigentlich zu deinen Beinen quasi? Also jetzt einmal sportlich gesehen, trainierst du die, weil die werden ja auch, das wird ja normal durchblutet und so weiter. Aber du kannst ja keine Muskeln anspannen da drin.
Genau, ich kann keine Muskeln da drin anfassen. Was ich halt machen kann, ist halt meine Beine auch zu dehnen. Also das ist zum Beispiel auch was ich gerade jetzt im Corona-Jahr, wo ich ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt habe. Generell bin ich nicht so der große Freund vom Dehnen.
Wir auch nicht.
Ich trainiere gerne, aber ich dehne nicht gerne. Und aber jetzt im Corona-Jahr habe ich mir tatsächlich mehr Zeit zum Dehnen genommen und genau, da gehören auch meine Beine sozusagen mit dazu.
Und welchen, also würdest du denn sagen, die Beine haben noch fehlen, würden die dir fehlen, wenn sie nicht da wären? Frage ich es mal so.
Ja, natürlich würden die mir fehlen. Also nur weil ich sie nicht aktiv ansteuern kann, sind sie ja trotzdem Teil von mir und sie würden mir definitiv fehlen.
Gibt es da Leute, die das vielleicht anders sehen, die dann amputieren würden und sagen würden, nö, also wenn ich jetzt sowieso nichts da damit machen kann, dann weg damit, jetzt mal so ganz, ganz böse gesprochen.
Also ich kenne jetzt niemanden, der das so sieht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die so denken.
Nächste Frage bei Talking Tacheles. gibt es irgendwas, was du gerne mal machen würdest, worauf du aber leider verzichten musstest, weil du im Rollstuhl sitzt? Oder tickst du so und sagst, das geht alles irgendwie und wenn es nicht geht, dann mache ich es möglich?
Also generell denke ich mir schon immer, es gibt immer einen Weg. Und ja, wenn ich was unbedingt machen möchte, dann suche ich mir halt den Weg. Und manchmal muss man halt ein bisschen kreativ sein. Und manchmal ist es halt auch, oder nicht nur manchmal, oft ist es halt deutlich schwieriger als jetzt für jemanden, der laufen kann. Aber ich denke immer, man sollte sich keine Grenzen setzen.
Gilt das auch vor allen Dingen, als es frisch war mit 14 Jahren, fürs Daten?
Also am Anfang, quasi nach meinem Unfall, war das jetzt erstmal für mich irgendwie nicht die Priorität, weil ich erstmal mit ganz anderen Dingen irgendwie beschäftigt war. Aber ich habe jetzt nie für mich selber gedacht, dass dass jetzt jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, mich nicht daten würde sozusagen. Und ich meine, mittlerweile bin ich verlobt und mein Verlobter ist auch nicht im Rollstuhl. Aber es, so wenn ich Leute neu kennenlerne und dann von meinem Freund oder Verlobten oder wie auch immer rede, dann kommt schon sehr oft die Frage, ja, und sitzt der auch im Rollstuhl? Weil sich irgendwie viele Leute dann nicht vorstellen können, dass wenn man halt selber eine Behinderung hat, dass man dann quasi einen Lebenspartner hat, der ja keine Behinderung hat. Aber das ist ja eigentlich ganz normal, dass Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung dann in einer Partnerschaft sind.
Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen auf den Anfang deiner Karriere als Rollstuhlbasketballerin blicken. Wir haben schon deinen Unfall im Alter von 14 Jahren gestriffen. Dann hast du in der Reha begonnen mit dem Rollstuhlbasketball. War das einfach der erste Sport, den du kennengelernt hast, den man im Rollstuhl machen kann? Oder was hat dich sonst an dieser Sport also fasziniert?
Also ich fand Basketball schon immer cool. Und aber im Speziellen dann beim Rollstuhlbasketball fand ich halt gut, dass es ein Teamsport ist, weil ich habe ja schon erwähnt, dass ich halt ganz, ganz viel von den anderen Rollstuhlbasketballern gelernt habe. Und das ist natürlich, wenn man in einem Team ist, da ist die Chance natürlich noch viel größer, als wenn man einen Einzelsport betreibt. Und am Anfang ging es halt ja dann nicht nur um das Sportliche. Es war ja jetzt nicht von Anfang an der Plan, irgendwie mal Nationalspielerin im Rollstuhlbasketball zu werden, sondern erstmal ging es ja darum, irgendwie den Alltag ganz neu zu meistern im Rollstuhl und dann halt auch weiter Sport zu treiben. Und da war halt Rollstuhlbasketball einfach ideal.
Wenn das für dich okay ist, würden wir noch mal irgendwie was zu dem Unfall fragen. Du hast noch wahrscheinlich so ein bisschen Erinnerungen auch daran oder auch vielleicht noch viele Erinnerungen. Wir haben irgendwie gelesen, dass du dich noch zum Beispiel an den Hubschrauber-Sound erinnern kannst. Wie viel weißt du noch davon und vor allen Dingen, wie sehr war dir da bewusst, okay, irgendwas ist leider richtig schief gelaufen?
Naja, also ich meine, am Anfang war mir das alles noch nicht so bewusst, dass jetzt irgendwie zu einer dauerhaften Einschränkung führen würde. Ich wusste natürlich, klar, irgendwie ist da schon was Schlimmes passiert, aber das war jetzt nicht am Anfang irgendwie meine Gedanken, dass das jetzt dauerhaft sein könnte. Und
Ist denn wie war denn so der erste Moment, kannst du dich daran erinnern, als das so bewusst wurde? Also gab es irgendwas, wo du so da gedacht hast, oh nee, jetzt kann ich ja das und das nicht mehr machen? Also weißt du, irgendwas so, wo es so eingesetzt hat, was das Erste war, was durch den Kopf gegangen ist, was dich daran am meisten gestört, gestresst, beängstigt hat?
Also ich kann mich gar nicht an irgendwie einen speziellen Moment erinnern, aber wie gesagt, ich war ja schon immer super sportlich und deshalb war es natürlich unheimlich wichtig, dann halt zu wissen, dass man weiter Sport machen kann. Und das war halt wirklich so der Moment, als ich das erste Mal Rollstuhlbasketball in der Reha ausprobiert habe. Das war so ein erleichterndes Gefühl, einfach zu wissen, okay, dieser wichtige Bestandteil von meinem Leben, das Sportmachen, das geht noch weiter. Ich habe dann auch nach meinem Unfall, nicht lange danach, nachdem ich halt wieder zu Hause war, habe ich dann auch wieder auf dem Pferd gesessen und das war natürlich auch was ganz wichtig für mich war. Und viele Leute denken halt, ja okay, wenn man so einen schweren Reitunfall hatte, dann möchte man irgendwie nie wieder aufs Pferd drauf. Aber ich habe überhaupt keinen irgendwie Hass gegen Pferde, sondern ich liebe Pferde immer noch. Und deshalb war es mir halt auch ganz wichtig, dann nochmal wieder aufs Pferd drauf zu kommen und nochmal ja einfach ja das Gefühl nochmal zu haben, auf dem Pferd drauf zu sitzen. Ja, am Anfang konnte ich mir auch gut vorstellen, dann halt auch so sportlich gesehen im Dressurreiten, also im Paradressurreiten irgendwie da in die Richtung zu gehen. Aber nach einer Weile habe ich halt einfach gemerkt, dass es halt nicht mehr das Gleiche war wie vorher, weil vorher hatte ich halt ja so eine gewisse Freiheit beim Reiten, ne? Also ich konnte in den Stall gehen, wann ich wollte. Ich konnte das Pferd alleine satteln. Ich konnte mir überlegen, ob ich ins Gelände gehe, ob ich springe, ob ich Dressur reite. Und dann als Rollstuhlfahrer ist es halt alles viel, viel komplizierter, weil man nicht alleine das Pferd satteln kann. Dann braucht man Hilfe, um allein auf das Pferd draufzukommen. Und das sind halt einfach so viele Dinge, wo man abhängig von anderen ist. Und gerade halt dann in der Zeit nach dem Unfall war das halt so ein wichtiger Prozess, dann halt wieder so eigenständig zu werden. Also erstmal in der Reha braucht man ja ganz, ganz viel Hilfe bei allen möglichen alltäglichen Sachen, angefangen von irgendwie der Hose anziehen oder so. Und dann halt sich so wieder seine Eigenständigkeit so zurückzuerobern, ist halt ganz, ganz wichtig. Und deshalb hat es dann irgendwie für mich so gar nicht daran reingepasst, dann aber bei dem sportlichen Teil, also beim Reiten, dann halt auf Hilfe von anderen angewiesen zu sein, weil ich einfach wieder ganz, ganz selbstständig sein wollte.
Du hast nach deiner Rollstuhl-Basketball-Karriere dann ein bisschen umgeschwenkt, bist in den Einzelsport gegangen, Einzelkämpferin jetzt auf der Straße beim Rennrollstuhl und beim Handbiken. Wie kam es dazu? Warum hast du dich von dem Mannschaftssport so ein bisschen weggedreht, sag ich mal?
Also ich meine, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass nach der Rollstuhl-Basketball-Karriere war das jetzt nicht der große Plan, dass ich da noch eine weitere Sportkarriere angestrebt hätte, sondern es war mir natürlich klar, dass ich weiterhin ganz, ganz viel Sport machen würde, weil ich einfach Sport liebe. Dann war das halt, dass ich halt das Rennrollstuhlfahren angefangen habe. Das war so ein bisschen Zufall, weil das stand schon immer so auf meiner Liste von Dingen, die ich ausprobieren wollte. Und ja, während der Basketballkarriere hatte ich irgendwie nie Gelegenheit dazu. Und dann wusste ich aber, dass der Al-Hassan Balde, das ist ein Rennrollstuhlfahrer, dass der quasi in Bonn trainiert. Und dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und so haben wir das dann arrangiert. Und darüber habe ich dann halt auch meinen jetzigen Trainer, den Alois Gemeiner, kennengelernt. Und ja, es hat mir von Anfang an total viel Spaß gemacht und da wurde auch ganz schnell mein Ehrgeiz geweckt. Und insofern, ja, war es am Anfang nur mal ausprobieren, aber es wurde schnell zum dann irgendwie jeden Tag trainieren und Ehrgeiz entwickeln.
Aber auch da, bei der Sportart, wurde es da wieder zurückgeworfen, weil dann gesundheitliche Probleme dich sie haben nicht mehr ausüben lassen. Und dann hast du gesagt, na gut, dann gehe ich halt zum Nächsten, was möglich ist und werde da halt Weltmeisterin. Also es ist ja eine ungebrochene Motivation. Hauptsache es ist Sport eigentlich, ne?
Naja, ich meine, ganz so einfach war das nicht.
Und ja gut, das war jetzt mal in kurzen kleinen Worten, ey, ein paar Jahre zusammengefasst quasi.
Aber ja, generell, wie gesagt, versuche ich immer das Beste draus zu machen und ich hatte halt quasi 2018 habe ich mich verletzt und konnte halt die Bewegung, die man mit dem Rennrollstuhl machen muss, also quasi mit dem Arm ganz nach hinten gehen, konnte ich mit meinem linken Arm nicht mehr richtig machen. Und habe da lange mit den verschiedensten Ärzten und Physios und Osteopathen dran rumgedoktert und irgendwie hat es sich aber nicht verbessert. Ich habe aber gleichzeitig mein komplettes Training aufs Handbike umgestellt, weil ich die Bewegung ohne Probleme machen konnte, weil beim Handbiken ist die Bewegung ja komplett nach vorne vor dem Körper. Das heißt, das war gar kein Problem, sondern halt nur die Bewegung nach hinten, die ich fürs Rennrollstuhlfahren brauchte, die war halt ein Problem. Und da ich dann sowieso mein ganzes Training im Handbike gemacht habe, hat dann quasi mein Trainer zu mir gesagt, ja okay, dann fährst du halt jetzt Rennen im Handbike, weil du bist so gut in Form und das wäre halt irgendwie eine Verschwendung, wenn du jetzt irgendwie gar keine Rennen fahren würdest. Und dann bin ich halt Rennen im Handbike gefahren. Das lief halt auch von Anfang an sehr gut. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich 2019 meinen ersten Weltcup in Kanada gefahren bin. Da bin ich Zweite im Straßenrennen geworden und dadurch habe ich mich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und das haben wir ja schon erwähnt, bei der Weltmeisterschaft konnte ich dann im Straßenrennen Gold gewinnen. Also ein riesengroßer Erfolg, vor allem weil im Rollstuhlbasketball war halt der Weltmeistertitel der Titel, der halt gefehlt hat. Also wir standen zweimal im Finale bei einer Weltmeisterschaft und beide Male haben wir ganz, ganz knapp verloren. Also das war halt wirklich so was, was ja noch so gefehlt hat und das konnte ich dann quasi im Handbike erreichen. Also ein riesengroßer Erfolg.
Zeit für unsere zweite Kategorie.
Erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Und zwar eine klassische Entweder-Oder-Kategorie. Wir stellen dir ein paar Entweder-Oder-Fragen und du sagst einfach mal, was du jeweils davon hältst.
Also ich muss so schnell wie möglich antworten, oder wie ist der Plan?
Na klar, was heißt so schnell wie möglich? Also nicht lange überlegen, sagen wir es mal so.
Okay.
Einzel- oder Mannschaftssport?
Beides.
Bier oder Wein?
Beides nicht.
Wenn das so weitergeht.
Ich glaube, ich bin nicht gut in diesem Spiel.
Wir probieren es weiter. Kochen oder backen?
Kochen.
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. All you can eat oder all you can drink?
All you can eat. Ganz, ganz eindeutig.
Facebook oder Instagram?
Instagram.
Dirk Nowitzki oder LeBron James?
Dirk Nowitzki.
Fernsehen oder Netflix?
Also, wenn man jetzt meinen Verlobten fragen würde, würde der sagen, ich bin beides, in beidem eine Katastrophe, weil ich nicht gerne irgendwie still sitze. Und aber vielleicht Netflix, dann kann ich noch eher aussuchen, was ich da angucke.
Und man kann es pausieren.
Genau.
Es gab in deiner Karriere auch ein paar zweite Plätze. Deswegen, erster Verlierer oder zweiter Gewinner?
Ich würde sagen, zweiter Gewinner. Also gerade wenn ich irgendwie an Peking 2008 denke, wie wir da unsere Silbermedaille gefeiert haben, da haben wir immer gesungen, Silber ist viel schöner als wie Gold.
Sehr schön. Kraftraum oder Trimm-dich-Pfad?
Kraftraum.
Eis essen oder Eis laufen?
Eis essen.
Welche Sorte?
Ui. Also manchmal steht mir eher der Sinn nach was quasi Frischem, dann eher so was Obstmäßiges, also so Mango-Eis finde ich super. Oder manchmal dann eher so was Schokoladiges. Also ich finde, es gibt ja so dunkles Schokoladeneis. Also wenn ich zum Beispiel Schokolade esse, dann ganz, ganz dunkle Schokolade. Also ich esse zum Beispiel auch die 99% Schokolade. Und dann das dunkle Schokoladeneis finde ich super.
Und dann letzte Frage, Sportlerin oder Funktionärin?
Sportlerin.
Weil du hast ja das zweite Standbein schon am Start als Brandmanagerin beim IPC, beim Internationalen Paralympischen Komitee, was glücklicherweise in Bonn sitzt.
Genau. Also ich meine, insofern bin ich ja quasi schon so ein bisschen beides. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich natürlich gerne die Sportlerin. Also ich hatte zum Beispiel auch 2014 die Chance bei den Paralympics, den Winterparalympics dabei zu sein und habe halt da gearbeitet und habe erst mal gemerkt, wie viele Leute da so wie viel Arbeit reinstecken. Und jetzt sehe ich das Ganze schon so ein bisschen ja mit anderen Augen, einfach ja, wie viele Leute da so viel Arbeit reinstecken. War ein interessanter Einblick, aber wenn ich mir das denn jetzt quasi aussuchen kann, dann bin ich lieber die Sportlerin.
Du hast schon gesagt, hast eben schon gesagt, du kannst kaum ruhig sitzen eigentlich. Was vielleicht auch deine Verwandten oder Familie manchmal selbst ein bisschen nervös macht. Man kennt das ja, wenn andere so zuckeln, dann wird man selbst nervös vielleicht. Tolle Bilder gesehen, wo du Klimmzüge machst im Rollstuhl und der hängt noch an dir dran und du ziehst dich trotzdem da so hoch wie Dora und ich wahrscheinlich oder so oft hoch, wie wir es wahrscheinlich nicht zusammen noch nicht mal schaffen würden. Bei Wind und Wetter fährst du durch den Matsch mit dem Bike und so gibt es auch Momente, wo du sagst, nee, ich habe mal keinen Bock auf Sport. Und ich setze mich jetzt vielleicht doch mal ruhig hin. Wie wäre Schach für dich? Das hat dann pure Folter wahrscheinlich.
Naja, Schach spielen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber klar, also ich meine, wenn man so viel trainiert, dann ist man auch mal richtig fertig und dann hat man auch mal nicht so viel Lust zu trainieren. Aber generell mache ich halt lieber irgendwie was Aktives oder aktive Erholung, als mich irgendwie vor den Fernseher zu setzen. Also ich kann auch gut mal irgendwie so ein Brettspiel oder sowas spielen, aber halt wirklich nur so da zu sitzen und Fernsehen zu gucken, das ist halt einfach nicht so mein Ding.
Wir hatten letzte Woche schon mal kurz telefoniert, da hast du uns noch von der Leistungsdiagnostik erzählt. Wie ist sie ausgefallen und bist du auf dem richtigen Weg, wenn wir Tokio 2021 uns anschauen als Ziel?
Ja, also die Leistungsdiagnostik ist ganz gut gelaufen. Mein Trainer war zufrieden. Ich war auch, ja, recht zufrieden. Ich bin immer, bei meiner eigenen Leistung bin ich immer schwer zufriedenzustellen. Also wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr ehrgeizig. Aber generell bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Das heißt, dein Trainer ist schneller zufrieden, als du es selbst bist?
Ja, mein Trainer sagt halt auch immer, mit mir hat er irgendwie einen einfachen Job, weil eigentlich muss er mich immer nur bremsen. Also er muss mich eher immer davon abhalten, zu viel zu trainieren. Er muss mich nicht motivieren, um zu trainieren.
Das wünscht sich doch eigentlich jeder Trainer, jede Trainerin, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Jetzt war ja 2020 sowieso für dich, also wenn man deine Sportart nimmt, warst du so eingeschränkt, wie es andere vielleicht waren bei ihren Sportarten? Weil du konntest ja eigentlich trotzdem raus und Handbiken, du konntest in den Kraftraum trotzdem gehen. Also eigentlich war es für dich doch, ja, ich will nicht sagen normal, aber normaler als für andere vielleicht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also von der Sportart her ist es natürlich was anderes als jetzt irgendwie ein Schwimmer, der die ganze Zeit nicht in die Schwimmhalle konnte. Im März war es dann halt so, dass ich dann quasi nicht mehr mit meinem Trainer zusammen trainieren konnte, sondern quasi alles alleine machen musste und nur noch mit meinem Trainer telefonieren konnte. Also es waren schon so ein paar Einschränkungen, aber da will ich mich halt wirklich nicht beschweren, weil ich weiß, dass es andere Sportler da viel, viel härter getroffen hat.
Eine entscheidende Sache musstest du aber ja dennoch absagen, beziehungsweise Paralympische Spiele haben für alle nicht stattgefunden. Aber eigentlich wolltest du ja nächstes Jahr privat noch ein großes Ereignis feiern, wenn wir da richtig informiert sind. Wolltest eigentlich heiraten, jetzt verschieben sich die Spiele. Muss jetzt privat auch alles über den Haufen geschmissen werden?
Ja, privat musste leider auch alles ein bisschen über den Haufen geworfen werden. Also mein Verlobter und ich hatten uns ja Anfang diesen Jahres haben wir uns verlobt und haben dann halt gesagt, okay, die Hochzeit machen wir dann halt quasi erst nach Tokio. Und dann wurde jetzt Tokio verschoben und dementsprechend dann halt auch die Hochzeit.
Wie zuversichtlich bist du denn, dass Tokio nächstes Jahr stattfinden wird?
Ich bin sehr zuversichtlich, dass Tokio 2021 stattfinden wird. Ganz klar ist natürlich, das werden keine Paralympics, wie man sie bisher kennt. Also vieles, was halt so die Paralympics normalerweise ausmacht, wird halt einfach nicht stattfinden. Aber die sportlichen Wettkämpfe an sich werden stattfinden, da bin ich mir ganz sicher.
Hast du da etwa Insiderwissen vom Internationalen Paralympischen Komitee?
Ich meine, klar arbeite ich beim Internationalen Paralympischen Komitee, aber meine Einschätzung beruht jetzt nicht auf irgendwelchen Insider-Informationen, sondern beruht auf dem, was auch aus den Medien heraus bekannt ist.
Schade.
Das klang sehr diplomatisch. Dann wünschen wir dir viel Erfolg auf jeden Fall bei der weiteren Motivationsfindung, wobei wir uns da wirklich keine Sorgen machen. Und wenn Tokio dann stattfindet, dann erst recht nicht. Wir, Philipp, sind, glaube ich, am Ende unserer zweiten Folge von Alles Para angekommen. Annika, schon mal als kleine Vorwarnung, du hast gleich die letzten Worte. Bis dahin, Philipp, wollten wir uns noch kurz bedanken, und zwar bei David, Aline und Stefan für die ganze Hilfe beim Aufbauen dieses Podcasts in den verschiedensten Feldern. Aline zum Beispiel ist die Stimme, die man immer mal wieder hier hört in unserem Podcast. David hat die ganzen Grafiken erstellt, Stefan hat sich rund um das Thema Distribution und Aufbau so eines Podcasts gekümmert. Und vielen Dank auch an alle, die uns Feedback gegeben haben auf die erste Folge, die wir vor 2 Wochen mit Christiane Reppe rausgebracht haben. Da haben wir viel Feedback bekommen, positiv wie negativ. Das ist gut so und wir freuen uns wieder über viel Feedback. Und genau, wer möchte, kann natürlich auch nochmal in die Folge mit Christiane Reppe reinhören.
Und wenn ihr was habt, Feedback, Anregungen, ja, vielleicht ja sogar Interviewwünsche oder so oder Themenwünsche, dann schreibt uns das gerne an allesparapodcast@gmail.com. Allesparapodcast, alles in einem Wort. Das soll es von unserer Welt gewesen sein. Ja, Annika, jetzt hast du ein bisschen Zeit, dir irgendwas zu überlegen. Das ist komplett frei. Du kannst uns auch beschimpfen, aber es wäre natürlich nicht so schön. Aber wir haben vor, nichts wegzuschneiden. Also danke fürs Gespräch. Ganz viel Erfolg für Tokio. Guten Start ins neue Jahr.
Annika, Feuer frei.
Ja, vielen Dank euch beiden für die Einladung in euren Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch alles Gute mit den weiteren Folgen von eurem Podcast und bin gespannt, wer die nächsten Gäste sein werden.
Der Podcast über Sport und Inklusion. Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles para.